So bitte Platz zu nehmen. Das ist jetzt pünktlich halb, wenn wir anfangen. Letztes Mal haben wir noch bei der Dreiheit des Denkens angefangen. Ne? Wir haben gesehen, wie von Descartes, der mal das Ich überhaupt in die neuzeitliche Philosophie hineingebracht hat, wie dieses Ich dann von seiner Problematik bei Descartes, von dieser unmittelbaren Differenz, Bestimmtheit, Unbestimmtheit, in eine Dreiheit übergegangen ist. Ein Wissen, das seinen Inhalten vorausgesetzt ist, die Inhalte immer selber in der Differenz von inhaltlichem Wissen und bewusstem Inhalt, oder man kann auch sagen Subjekt-Objekt, aber jeweils in bestimmter Weise, und darüber noch auf der Metaebene dann das Wissen von dieser ganzen Differenz. Und diese Dreiheit, haben wir gesagt, bedeutet eben einerseits, dass das Denken immer noch vorausgesetzt ist seinen Inhalten, und es bedeutet aber andererseits auch, dass es an seinen Inhalten selber endlich wird. Es muss sich an den Inhalten bestimmen und ist eben das Prinzip dieser Inhalte und nicht ohne Inhalt. Und wenn es selber aber kein Inhalt ist, dann heißt das, dass es die Inhalte von anderswoher bekommen musste. Nicht? Und da haben wir eben darauf hingewiesen, dass die ursprünglichen Inhalte von außen über die Sinnlichkeit kommen müssten. Ja? Sinnliche Inhalte, sinnliche Objekte, die außer uns gegeben sind und von denen her das Denken dann ursprünglich einmal seine Inhaltlichkeit überhaupt bekommt. Dieses Äußere muss also was ganz anderes sein als das Denken, weil das Denken eben von sich aus die Inhalte nicht herstellen kann. Ne? Das ist jetzt die Folgerung daraus, dass das Denken selbst als Vorausgesetztes selber kein Inhalt ist. Und daher die Inhalte sich auch nicht selber geben kann. Daran, wenn es also von außen diese Inhalte bekommt, daran erkennen wir, dass es auch begrenzt ist. Es begrenzt sich an einem anderen. Und dadurch bekommt es auch begrenzte Inhalte. Und wir haben gesehen, dass diese Setzung durch ein anderes eben prinzipiell in eine Differenz hineinführt, das Geistige auf der einen Seite und das Materielle auf der anderen Seite. Ja, man könnte auch sagen, Subjekt und Objekt. Das Objekt muss eben außerhalb sein, muss etwas ganz anderes sein, daher materiell, und das Subjekt ist dann geistig. Die Frage war dann aber, wie kann überhaupt etwas Materielles geistig werden, wenn wir es nämlich uns dann vorstellen, wenn wir eine Vorstellung davon haben, wenn wir es wissen. Das scheint sich ja gegenseitig völlig auszuschließen. Und wir sind dann den Schritt weitergegangen und gesagt, na, das geht über die Sinnlichkeit, ne, wir nehmen es eben wahr. Stellt sich aber dasselbe Problem, nämlich des Übergangs von unserer Körperlichkeit in unser Bewusstsein. Und wir sind dann in uns selber gespalten in ein geistiges, wissendes und auf der anderen Seite ein materielles, körperliches Geschehen. Wie gibt es hier einen Übergang? Genauso ein Problem. Wie soll denn überhaupt das Geistige in uns jetzt, das Körperliche in uns ins Geistige übergehen? Wie soll man aus der Sinnlichkeit ein Bewusstsein machen, wenn die Sinnlichkeit ein körperliches Geschehen ist? Wenn also wirklich diese Differenz so unmittelbar ist, dass beides notwendig auseinanderfallen müsste und gegensätzlich ist und einander nur ausschließt, dann dürfte es in unserem Bewusstsein gar keinen Inhalt geben. Wir haben aber dann gesehen, das ist unmöglich, weil wir ja das ganze Problem nur haben, wenn wir schon Inhalte haben. Also wir sind immer schon voller Inhalte, wir haben längst schon materielle Dinge wahrgenommen, wir haben einen Körper, mit dem wir wahrnehmen und wissen dann trotzdem, was wir wahrnehmen. Also die Vermittlung ist immer schon gegeben, das Materielle ist immer schon vergeistigt. Und an diesem Punkt sind wir dann drauf gekommen, dass wir eigentlich über das Geistige gar nicht hinauskommen. Ja? Wenn wir sagen, da ist was außer uns, die Dinge sind außer uns und die sind materiell, oder es hat vor dem Menschen schon Dinge gegeben, es hat die Natur schon gegeben, ne, und dann hat er sich erst zum Menschen entwickelt, dann denken wir das alles. Wir holen dieses Äußere immer schon wieder ins Denken herein. Ne. Also wir kommen aus den Gedanken gar nicht heraus, das sind immer wieder Gedanken. Und wenn wir die Endlichkeit des Ich zur Kenntnis nehmen und sagen, das Ich muss selber noch einen Grund haben, der über das Ich hinausgeht, der über unser Denken hinausgeht, dann denken wir diesen Grund auch wieder. und holen ihn herein in unser Denken und haben ihn immer schon drinnen, sind gar nicht herausgekommen. Ja? Was dem Denken vorausgesetzt ist, ist immer wieder nur das Denken. Ja? Das Denken ist sein eigener Grund, könnte man dann auch sagen. Ja? Wenn das Denken endlich ist, dann hat es sich selbst vorausgesetzt als den Grund seiner eigenen Endlichkeit. Ja? Also, das Denken setzt sich selbst, ist sein eigener Grund, ja? Und das heißt dann, von den Idealisten her, Beispiel Schelling, ne, den wir dann besprochen haben oder begonnen haben zu besprechen, das Denken selbst ist das Absolute. Ja? Es kann nicht überstiegen werden. Wenn wir versuchen, es zu übersteigen, kommen wir immer wieder nur ins Denken hinein. Und dort her scheint es schlüssig zu sein, dass das Denken das Absolute sein muss. Was uns also erscheint als ein anderes des Denkens, ne? Die materiellen Dinge oder der eigene Körper oder sonst irgendetwas außerhalb, die Sinnlichkeit vielleicht auch noch als körperliches Geschehen, was uns hier als ein anderes, als ein Nicht-Ich erscheint, das muss alles dann Produkt des Denkens selbst sein. Ne? Einfach aus dem Faktum heraus, dass wir es immer schon vergeistigt haben und eigentlich keinen Weg finden, aus dem Denken herauszukommen. Ne? Also, alles ist geistig. Wir stehen auf dem Boden des Idealismus. Und wenn der ein absolutes idealistisches Prinzip hat und von dem her alles ableitet, wie Schelling hier versucht in seinem System des transzendentalen Idealismus, kann man ruhig sagen, es ist ein absoluter Idealismus. Also dieses Denken selber müsste das Prinzip alles Seins und alles Erkennens sein. Und man müsste, wenn wir zu diesem Prinzip entsprechend vordringen und es entsprechend bestimmen können, aus diesem Prinzip alles andere ableiten können. Ne? Eine wahre Erkenntnis von allem, nicht im Detail dann, ne? Also das nimmt Schelling schon zurück, er würde nicht behaupten, dass er in der Gesamtheit der empirischen Welt jedes Detail ableiten könnte, aber doch die wesentlichen Grundstrukturen alles dessen, was in der Natur passiert, was im Ich sich abspielt, was in der Gesellschaft sich abspielt, in der Geschichte und sein höchster Punkt im Rahmen dieses Werkes ist die Kunst, in der alles vereint wird. Ne? Das ist vielleicht schwer verständlich jetzt, aber da soll eben ein unmittelbares Geschehen, ein unbewusstes Geschehen und ein bewusstes Geschehen harmonisch zusammenkommen. Ne? Also jedenfalls aus diesem Prinzip müsste sich alles systematisch ordnen lassen. Ne? Und das ist immer der Anspruch der großen Philosophen, dass sie ein System aufstellen, in dem alle wesentlichen Zusammenhänge erfasst sind und auch geklärt sind und vom Prinzip her abgeleitet sind. Ja? Das versucht Schelling hier in diesem System des transzendentalen Idealismus. Und in diesem Prinzip müsste Subjekt und Objekt so vermittelt sein, dass es eine wahre Erkenntnis ist. Wenn er hier in dem Teil, den wir besprechen, von Wissen spricht, dann meint er meistens, höchstens wenn es im Zusammenhang ein bisschen anders dargestellt ist, aber meistens meint er dann eine wahre Erkenntnis von etwas anderem. Also nicht bloß ein analytisches Wissen oder identisches Wissen, wie er das nennt, eine Tautologie, haben wir schon besprochen kurz, sondern er meint ein Wissen von einem Objekt, von etwas Reellem. Und beides soll übereinstimmen. Das wäre das eigentlich wahre Wissen. Wir haben die Problematik schon behandelt im Rahmen der Erfahrung, ne? Dass wir an die Objekte bzw. an die Wirklichkeit außerhalb des Denkens nie völlig herankommen. Ne? Und Schelling versucht jetzt, das Zauberkunststück hier doch eine vollkommene Wahrheit zu entwickeln. Ne? Eben weil er meint, er hätte das Prinzip als solches gefunden, das absolute Prinzip, von dem her sich dann diese Leistung vollbringen lässt. Also, einleitend einmal, wenn wir das Prinzip des Wissens suchen, das Prinzip aller wahren Erkenntnis suchen, dann muss dieses Prinzip im Wissen selber liegen. Denn das Wissen als solches ist die Voraussetzung aller seiner Inhalte. Also wir müssen es im Wissen selber feststellen und dieses Wissen ist eben nicht bloß unbestimmt, sondern dieses Wissen ist Gegenstand seiner selbst. Wir müssen eben nur von den Inhalten absehen und uns auf das Wissen selbst zurückbeziehen. Das drückt er auch mit seinem Terminus transzendental aus, dass das Wissen oder Denken sich selbst reflektiert. Und wenn wir dieses Wissen dann selbst wissen, dann haben wir schon eine Art von Selbstbewusstsein. Und das scheint schon, dieses Wissen, das ich selber weiß, scheint schon das eigentliche Prinzip zu sein. Muss aber dann noch eigens überprüft werden. Das ist dann Thematik des Textes, den ich da ausgewählt habe. Deduktion des Prinzips selbst. Deduktion heißt üblicherweise zwar Ableitung, aber bei einem höchsten Prinzip lässt sich nichts mehr ableiten, weil nichts mehr drüber ist. Also kann diese Ableitung hier nur bedeuten, es wird ausgewiesen und gerechtfertigt als höchstes Prinzip. Und das schreibt er da auch im ersten Absatz gleich, es geht um die Dignität dieses Prinzips. Also ob es wirklich würdig ist, diesen Anspruch zu erfüllen, also ob es das leisten kann. Wir haben da schon einige Absätze gemacht, das war glaube ich bis Nummer 3. Also der erste Teil ist relativ kurz, das sind die ersten zwei Seiten, wo er ganz schnell in wenigen Schritten dieses Prinzip rechtfertigt und noch einmal zum Vorschein bringt. Wir haben damit begonnen, dass es zuerst einmal eben in Punkt 1 um das Wissen geht, es muss unbedingtes Wissen geben, sonst könnte es auch kein bedingtes Wissen geben. Wir müssen irgendetwas unbedingt und wahrhaft wissen können. Sonst hätten wir überhaupt keine Einsicht in irgendetwas. Und dieses Wissen muss also begründet sein in einem höchsten Prinzip. Und das muss eben die Vermittlung von Subjekt und Objekt sein. Das geht aus dem Punkt 1 einigermaßen hervor. Es gibt ein unbedingtes Wissen. Er führt da eben auch die Skeptiker an, die müssen auch zugeben, dass es ein Wissen gibt. Weil das Zweifeln ja auch schon eine Art von Wissen ist. Und dann haben wir gesehen, in Punkt 2 wird einmal eine Art von unbedingtem Wissen herangezogen, die relativ leicht einsichtig ist, nämlich die bloße Tautologie. Der Satz A ist A. Das ist also eine rein formale Identität, in der es nicht darauf ankommt, was das A ist, ja nicht einmal darauf, ob es wirklich gibt oder nicht gibt. Es kann sogar was Unmögliches sein, trotzdem stimmt dieser Satz A ist A. A ist gleich A. Das A ist einfach nur ein Gedanke, der mit sich selbst verglichen wird. Das wäre also die Unbedingtheit jetzt rein formal. In Punkt 3 wird dem aber gegenübergestellt, eine andere Art von Wissen, und hier geht es um das, was ich gerade vorher gesagt habe, es geht darum, dass Wissen ja eigentlich etwas anderes wissen soll. Nicht bloß eine Tautologie, sondern, also nur sich selbst, sondern ein Objekt, etwas Reelles, etwas ganz anderes. Das soll das Wissen sein. Aber, wie Schelling dann schon ausführt, ein solcher Satz, das kommt erst in Punkt 4. Also hier geht es noch terminologisch einfach darum, dass er das dann synthetische Sätze nennt. Also von Kant her der Unterschied analytische, synthetische Sätze. Analytische Sätze sind die, wo das Prädikat im Subjekt schon enthalten ist. Also rein formal logisch, dass man eine Aussage macht, ein Prädikat herausholt aus dem Subjekt, das schon drinnen steckt. Der Kreis ist rund. Aber das bleibt natürlich bloß im Denken. Damit haben wir den Bezug zu den Objekten eigentlich aufgehoben. Wenn wir aber auf die Objekte eingehen wollen, dann kommen wir zu einer empirischen Erkenntnis, die nicht logisch, haben wir gesehen bei Hume und bei Popper, die nicht logisch gerechtfertigt ist, sondern wo zum Denken eben etwas anderes dazukommt. Tatsachen. Wir stellen halt fest, das Brot ist so und so. Und das können wir nicht bloß logisch ableiten. Sondern müssen wir in die Erfahrung gehen und schauen, ob es so ist oder anders. Da kommt etwas Neues hinzu, zum Gedanken, zum Denken selber. Und das ist aber dann, also das nennt dann Kant synthetisch. Und an diese Terminologie knüpft Schelling hier an und stellt aber meistens nicht analytische und synthetische Sätze gegenüber, sondern identische und synthetische. Identisch meint eben, dass es nur in der logischen Identität verankert ist. Der Kreis muss eben rund sein. Also das ist logisch identisch und daher ist der Satz richtig. Und der andere ist eben das Synthetische, wo zu dieser logischen Identität noch etwas hinzukommt, etwas damit verbunden wird. Ja? Daher die Terminologie, synthetisch oder identisch. Gut, wir haben also die Gegenüberstellung auf der einen Seite die Sicherheit des identischen Satzes und auf der anderen Seite den Objektbezug des synthetischen Satzes. Ja? Die Problematik haben wir schon einmal besprochen früher. Dass man in der Erfahrung zwar eine Erkenntnis von den Objekten zustande bringen, ne, aber die ist eigentlich nicht gültig, nicht wirklich verbindlich. Ne? Und sie bleibt in ihren Auswirkungen, in prognostizierten Auswirkungen immer nur wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite haben wir die formale Erkenntnis, die in sich stringent ist, aber dafür keinen Bezug auf Objekte hat. Ne? Also diese beiden Seiten sollen nun vereint werden. Gut, soweit sind wir letztes Mal gekommen. Ich gehe jetzt noch einmal kurz auf den Prüfungstermin ein oder auf die Prüfungstermine. Sie wissen, 31. Jänner, 1. Februar ist der erste Termin und der zweite ist dann 28. Februar, 1. März. Jeweils 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer drüben in Nick, 3. Stock. Und es läuft schon die Anmeldungsmöglichkeit. Ja? Also im Univis Online können Sie sich anmelden. Nicht nur können, sondern müssen Sie sich jetzt auch anmelden diesmal, weil ich eine Beschränkung auf 30 Personen pro Tag eingezogen habe. Ja? Also wenn Sie an dem einen Tag nicht mehr reinkommen, müssen Sie einen anderen von den 4 Tagen wählen. Das ist nach Tagen aufgelistet, Sie können also jeweils in die Tage hinein. Ja? Und ich glaube, es läuft so, dass Sie bis zu 24 Stunden vorher sich immer abmelden und anmelden können und erst dann, 24 Stunden vor dem Prüfungstermin, also das ist am Sonntag um 10 Uhr Vormittag, ja, bis dann ist es nicht ganz endgültig, weil es kann immer sein, dass sich jemand noch abmeldet und dann, wo Sie angemeldet sind, kommen Sie noch hinein. Ja. Also die endgültige Fixierung, ob Sie wirklich reingekommen sind, kriegen Sie erst ganz zum Schluss, glaube ich. Ja? Also das ist ein bisschen ein Experiment dieses, bis jetzt haben wir es noch nie so gemacht, ne? Aber bei der Fülle der Prüflinge sehe ich mich gezwungen, eine gewisse Grenze einzuführen. Ja? Also 30 pro Tag bei diesen 4 Tagen. Wenn Sie da nicht hineinkommen, Sie können dann ab dem 7. März jeweils am Montag in meine Sprechstunde um 11 Uhr kommen. Selber Ort dann. Mein Zimmer im Nick, 3. Stock. Ja, Stiege 3. Also pünktlich um 11 Uhr da sein und dann brauchen Sie sich vorher nicht anmelden, sollen Sie sogar nicht. Das ist nur umständlich, wenn Sie mal wieder E-Mail schreiben, ob Sie kommen dürfen oder nicht, dann muss ich wieder zurückschreiben und so. Das zahlt sich gar nicht aus. Also Sie können auf jeden Fall kommen, aber bitte seien Sie pünktlich, weil ich muss am Anfang um 11 Uhr sehen, wie viele Leute da sind und wie man es einteilen kann. Ja? Also das ganze nächste Semester können Sie am Montag ohne Voranmeldung in die Sprechstunde kommen. Ja?
Nach welchem Kriterium wird jetzt entschieden, ob man dann reinrutscht?
Ja, ob Sie rechtzeitig dran sind.
Ja, weil ich habe mich
angemeldet. Das ist wie beim Skilift.
Ich habe mich angemeldet, aber ja? Kommt dann nur unter Vormerkung.
Also ja, ich glaube, es ist irgendwie noch nicht ganz endgültig, weil ja noch Leute sich abmelden können, ne? Und dann die noch nicht reinkommen sind, wieder dazukommen.
Nein, aber ich war also vielleicht der Vierte oder so, dass ich angemeldet habe und war noch unter Vormerkung.
Ja, ich weiß. Ich habe reingeschaut und es steht jetzt alles unter Vormerkung. Ne? Ja. Wie das genau läuft, weiß ich nicht. Ich kann mich noch erkundigen und sage es Ihnen nächstes Mal noch. Ja? Oder Sie fragen selber nach bei der, wer weiß das, die Frau Geitsch weiß das, ja. Das ist die Klappe 46181, die Frau Johanna Geitsch, ja, die ist von der Studienprogrammleitung und die hat das Ganze auch organisiert und kennt sich da aus, ja. Also bei der können Sie auch nachfragen. Oder E-Mail johannageitsch@univia.ch.at, ne. Ja, und wenn Sie diese Termine nicht wahrhaben können, die ich jetzt genannt habe, dann bitte müssen Sie mit mir persönlich einen ausmachen. Ja, Sie können mich anrufen oder wenn Sie mir E-Mail schreiben, schreiben Sie die Telefonnummer dazu, dass ich rückrufen kann. Weil über E-Mail einen Termin ausmachen ist mir auch sehr umständlich. Das tue ich auch nicht gern. Also, natürlich, Unterlagen können Sie heranziehen. Ich werde nächstes Mal noch eine Wiederholung machen von dem Ganzen, ne, und ein bisschen schauen, wie man das gliedern kann und vielleicht auch ein bisschen die Fragerichtung angeben. und wir können das nächste Mal auch noch ein bisschen diskutieren, die ganze Sache. Ne? Also ich glaube, ich hoffe, dass ich fertig wäre mit Schelling, den Heidegger können wir eh streichen. Ja? Haben wir ziemlich viel gestrichen, aber das mache ich auch das erste Mal, diese Vorlesung in der Form. Ne? Und da weiß man am Anfang nicht so recht, was alles nötig ist, was nicht, wie viel Stoff zum Zug kommt. Ja? Haben Sie noch Fragen dazu? Ich nehme ungefähr 3 bis 4 Leute auf einmal rein bei der Prüfung. Ja? Gut, Sie können sich die Fragen ja auch noch für nächstes Mal aufheben. Ne? Nächstes Mal haben wir noch eine letzte Stunde. Gut, gehen wir weiter zum Text. Ja?
Gibt es noch irgendeine Einteilung wegen den Uhrzeiten? Oder soll man
einfach nein, da gibt es eigentlich keine. Na, zwischen 10 und 17 Uhr. Ne? Natürlich sollten Sie nicht eine Minute vor 17 Uhr kommen, das ist nicht so günstig. Ne? Aber selbst wenn Sie das machen, nehme ich Sie noch dran. Hätte ich nicht sagen sollen. Okay. Gut. Also versuchen wir uns wieder auf den Text zu konzentrieren. Ja? Nummer 4. Ja? Hier wird jetzt die Problematik zugespitzt. Wir haben die Gegenüberstellung dieser beiden Arten von Erkenntnis. Und im vierten Punkt geht es jetzt darum, dass wenn jetzt die Erkenntnis wirklich gültig sein sollte, ein Wissen von etwas und zugleich auch wirklich wahres Wissen, dass wir dann in einen Widerspruch hineinkommen, dann müssten wir die Unbedingtheit der identischen Sätze als Grundlage für das Wissen der synthetischen Sätze heranziehen. Ja? Also man müsste einmal einen synthetischen Satz haben über die Gegenstände und der ist aber nicht als solcher gültig, wir müssten ihn aus einem identischen Satz ableiten. Aber der identische Satz ist bloß logisch, ne? Da kommt man nicht zu einem empirischen Inhalt. Also widerspricht sich das. Das geht nicht zusammen, wissen wir nicht genau, wie wir das machen sollen. Das wäre in sich ein Widerspruch. Und im Punkt 5 macht uns Schelling aber gleich Hoffnung und sagt, der Widerspruch wäre aufzulösen. Nämlich dann, wenn wir einen Punkt finden, worin das Identische und das Synthetische eins ist. Ja? Also wenn wir jetzt ein oberstes Prinzip finden, in dem diese beiden Seiten zusammenkommen, vermittelt werden, ja? Und von ihm her dann auch wieder auseinandergenommen, zerlegt werden könnten, dann müssten wir von dort her wahre Erkenntnis gewinnen können. Ja? Also so einen Punkt brauchen wir. Ein Satz, in dem er identisch zugleich synthetisch und indem er synthetisch zugleich identisch ist. Ne? Das wäre so ein oberster Grundsatz des Wissens oder Erkennens, von dem ja alles andere dann gewonnen werden könnte. Also er stellt dann noch einmal gegenüber die synthetischen Urteile, ne? A, B, A ist gleich B, das wäre ein synthetisches Urteil, im Unterschied zu A ist gleich A, ne? Und andererseits eben soll Gewissheit eintreten. Ne? Wie soll das möglich sein? Synthetischer Satz und trotzdem Gewissheit. Und da führt er 2 Bedingungen an. Unter A und B. Also Punkt 5a und 5b werden 2 Bedingungen genannt. Erstens einmal, es muss prinzipiell in unserem Wissen irgendwas absolut Wahres geben. Ne? Muss irgendwas Wahres da sein. Das haben wir schon ganz am Anfang festgestellt. Ne? Im Wissen muss es ein unbedingtes Wissen geben. Das wäre die eine Bedingung. Und hier meint er eben prinzipiell, dass wir in der Erfahrung schon ein Gefühl von diesem Zwang haben, es ist so oder so. Ne? Also von der Wahrheit unserer empirischen Erkenntnisse haben wir im Prinzip immer schon ein Gefühl, aber auf dieses Gefühl als solches können wir uns nicht so recht verlassen. Wir müssten es in der Philosophie aufklären. Man müsste es auf deutliche Begriffe bringen in der Philosophie. Warum es überhaupt in der Erfahrung zu so einer wahren Erkenntnis, zu so einem Gefühl der Richtigkeit kommen kann. Ja? Das ist natürlich problematisch, ob es sowas wirklich geben kann. Es ist Erfahrung ja in der Spannung von Wahrnehmung und Denken nie als solche ganz geschlossen. Ne? Aber eben, Schelling hat einen anderen Blickpunkt. Er geht eben aus von einer absolut begründeten Erkenntnis. Ja? Das ist seine Grundlage und von dort her meint er schon, dass wir auch in der Erfahrung jedenfalls gewisse Gesamtstrukturen der Natur als wahre Erkenntnis gewinnen können. Und das ist in diesem Punkt A mit drinnen. Mit diesem absolut wahren in unserem Wissen muss alles andere Wissen verflochten sein, verbunden sein. Also sieht man wieder, dass er hier ein Prinzip anpeilt, von dem her die anderen Inhalte dann gewonnen werden können. Und das muss eben dann philosophisch geklärt werden, wie das wirklich geht, beziehungsweise es muss schrittweise gezeigt werden. Und der Punkt B, die Bedingung, die zweite Bedingung ist die, dass dieses absolut Wahre eben ein zugleich identisches und synthetisches Wissen ist. Also genau diese Spannung überbrückt, in sich beides einschließt. Der Punkt, wo unmittelbar aus dem identischen Wissen das Synthetische und aus dem Synthetischen das Identische entspringt. Das müsste man finden. Wenn es ein wahres Wissen gibt, wenn es eine Wurzel des wahren Wissens gibt, dann müsste man zu dieser Wurzel vordringen und in dieser Wurzel müsste beides zusammenkommen. Identische Identität auf der einen Seite und Differenz zum anderen auf der anderen Seite. Und dann in Punkt 6 wird das einfach nur ein bisschen erläutert. Er bringt dann noch einmal den Unterschied zwischen identischen und synthetischen Sätzen. Im identischen Satz wird bloß das Denken mit sich selbst verglichen. Also zwei Begriffe werden miteinander verglichen. Im Denken selbst. Das muss das Denken problemlos schaffen können. Der synthetische Satz geht über das bloße Denken hinaus. Da haben wir es nicht nur mit Gedanken zu tun, sondern das Prädikat kommt zum Subjekt hinzu, vom Gegenstand her. Es kommt das Prädikat als nicht aus dem Denken ableitbaren, sondern vom Gegenstand selbst her geliefertes Prädikat, das Bestimmung dazu. Und das ist dann, setzt einen Gegenstand voraus, der reell sein soll. Also nicht bloß gedacht, nicht bloß eine Vorstellung, sondern ein wirklicher Gegenstand außerhalb des Denkens. Das wären die zwei Seiten. Und dieses Reelle kann das bloße Denken nicht erschaffen. Das bloße Denken meint hier das logische Denken. Dass die bloße Abstraktheit des empirischen Denkens ist, nur sich selber aus dem empirischen herauszieht. Also dieses bloße Denken, das formal logische Denken, kann keinen Inhalt erschaffen. Keinen empirischen Inhalt. Also noch einmal haben wir diese Erläuterung noch einmal und das spitzt sich dann schon weiter zu. Im nächsten Absatz dieses Punktes 6, das ist der dritte Absatz von 6. Dann zeigt sich, es geht darum, einen Punkt zu finden, in welchem das Objekt und sein Begriff, der Gegenstand und seine Vorstellung ursprünglich schlechthin und ohne alle Vermittlung eins sind. Das Objekt und sein Begriff, also das Sein und das Erkennen, der Gegenstand und das Wissen von ihm, der Gegenstand und die Vorstellung von ihm, das soll ein und dasselbe sein. Das wäre der Punkt. Und das wäre dann das Prinzip alles Wissens. Im nächsten Absatz dieses Punktes 6. Denn das Prinzip ist ja gerade das, was die beiden Seiten vermittelt. Was Subjekt und Objekt vermittelt, den Begriff und seinen Gegenstand vermittelt, in eins bringt. Oder es ist dann wieder nur mit der Formulierung des Problems, einen Punkt zu finden, wo die vollkommenste Identität des Seins und des Vorstellens ist. Wie kann das beides zusammenfallen in einem? Oder dann in Punkt 7 nur ganz kurz den Punkt, wo Subjekt und Objekt unvermittelt eins sind. Subjekt und Objekt ist dasselbe. Wenn das Subjekt dasselbe ist wie das Objekt, dann muss das Subjekt sich selbst zum Objekt haben. Das Subjekt muss sich selbst wissen. Das Wissen muss sich auf sich selbst beziehen. dann fallen Subjekt und Objekt zusammen. Oder eben im letzten Absatz dann, Punkt Nummer 8, wo das Ganze nur noch einmal umschrieben wird, das Vorgestellte ist zugleich das Vorstellende, das Angeschaute ist zugleich das Anschauende, und um diese Unterschiede geht es da gar nicht, vorstellen, anschauen, denken, reflektieren, das ist alles dasselbe in diesem Punkt, weil es unmittelbar eins aufs andere bezogen ist, das werden wir dann später noch sehen. Und das heißt dann, diese Identität ist nur im Selbstbewusstsein vorhanden, daher ist das Selbstbewusstsein dieser gesuchte Punkt. Ja? Selbstbewusstsein heißt jetzt für Schelling nicht irgendwas Unbestimmtes, sondern es heißt Wissen vom Wissen. Ja? Also im Grunde genommen dasselbe, was wir bei Descartes gefunden haben, das unbezweifelbare Ich. Das vorausgesetzte Ich als solches lässt sich nicht bezweifeln. Ja? Und Schelling lässt das nun nicht in einer solchen Unbestimmtheit, er macht es auch nicht zu einem bestimmten Ding, also zu einer Res Cogitans, ja? Sondern er sagt, das, was da vorausgesetzt ist, ist ein Wissen, das ich selber weiß. Ja? Indem wir diese Voraussetzung uns bewusst machen, kommen wir an den Punkt, der bei Descartes auch schon da war, wo Sein und Denken zusammenfallen. Ja? Schon bei Descartes haben wir gesagt, dieses Sum Cogitans ist unbezweifelbar. Ja? Es ist auf jeden Fall. Ja? Und Schelling sagt aber, dadurch verschwindet es nicht in einer Unbestimmtheit, sondern es ist eben der Selbstbezug des Wissens. Der reine Selbstbezug, das Wissen bezieht sich auf sich selbst und weiß seine eigene Prinzipialität. Seine eigene Vorausgesetztheit. Und dadurch ist es zugleich Subjekt und Objekt. Es weiß sich selbst. Es ist das Wissende und das Gewusste und beides völlig identisch. Das ist also für Schelling dieser Punkt. Und daher ist es auch zugleich identisch und different. Das weiß sich ja und daher hat es auch ein Objekt. Und dieses Objekt ist es aber auch selbst. Also es ist zugleich ein anderes und es ist es selbst. Es ist identisch und different in sich. Das ist also schon eine viel weitergehende Analyse des Ich, als sie Descartes je zustande gebracht hätte, ne, der einfach eine Res Cogitans draus macht. Ne. Und man kann das auch vielleicht so noch einmal verschärfen, indem man sagt, ein Ich gibt es überhaupt nur, es ist überhaupt nur vorhanden, wenn es sich selbst weiß. Ne. Das steckt im Ausdruck Ich, der ja nur eine andere Formulierung für Selbstbewusstsein ist, in dem steckt es drin. Oder man könnte es auch natürlich mit Selbstbewusstsein sagen. Ein Selbstbewusstsein gibt es nur, wenn es sich eben selbst weiß. Ne? Wenn es sich nicht weiß, ist es nicht Ich. Ne? Und ist es nicht Selbstbewusstsein. Also es weiß sich selbst und daher ist es zugleich eben sein eigenes Prinzip, es macht sich selbst, es schafft sich selbst. Ja? Durch das Wissen von sich selbst ist es auch zugleich. Es schafft sich selbst. Ja? Und das ist eine typische Kennzeichnung für absolutes Prinzip. Ja? Braucht nichts anderes, sondern nur sich selbst. Es genügt völlig sich selbst und schafft sich selbst. Und bei Schelling ist das eben so gedacht, dass hier keine Über- und Unterordnung stattfindet zwischen dem Ich, das schaffend ist und dem Ich, das geschaffen ist, ja, oder zwischen dem Subjekt und dem Objekt, sondern eine völlige Gleichrangigkeit beider Seiten. Ja. Also Schelling vermeidet damit, dass in dieses Prinzip schon eine Endlichkeit hineinkommt. Ne, wenn er sagen würde, das eine Ich ist vorausgesetzt und das andere wird dann draus, dann ist das zweite schon was Abgeleitetes, was Endliches, was Begrenztes. Ne? Aber im Prinzip selber darf das nicht geben. Wenn es absolut sein soll, dann muss im Ich dieser Unterschied auf derselben Ebene liegen. Ne? Die völlige Identität beider Seiten und trotzdem eine Differenz. Also nicht bloß ein Zusammenfallen in eins, aus dem man dann nichts ableiten könnte, sondern die Differenziertheit ist auch drinnen, sonst wäre es nicht Ich. Ne? Ich ist eben auch immer zugleich ein Spannungsverhältnis zwischen Subjekt und Objekt. Also das ist jetzt der der Punkt, in dem alle diese Differenzen, die Schelling aufgezählt hat, in eins zusammenfallen. Ja? Und das ist zugleich, sieht man immer noch, es ist zugleich eine Anknüpfung beim unbezweifelbaren Sum Cogitans des Descartes. Ja? Auch in dem fallen Sein und Denken unmittelbar zusammen. Ja, und dann ab Seite 3 gibt es Erläuterungen dazu, die zum Teil auch ein bisschen kompliziert sind, gar nicht so leicht verständlich sind, aber sie gehen alle von diesem Punkt aus, den wir jetzt schon einigermaßen verstanden haben, ne? Von etwas, das zugleich Subjekt und Objekt ist. Und zwar das nicht einfach in einer Gegenüberstellung, sondern, weil es sich ähnlich schaut oder sonst was, ne? Sondern eben diese eine Tätigkeit ist, sich auf sich zu beziehen. Ja? Eine Aktivität, ja? Ein Vollzug. Gut, ich gehe jetzt die einzelnen Punkte durch, diese Erläuterungspunkte von A bis K, glaube ich, laufen es, wobei das je ausgelassen ist. Also zum A mal. Der Hinweis auf den Satz A ist A. Ja? In dem Satz A ist A, wie in jedem identischen Satz, wird das Denken mit sich selbst verglichen. Aber das ist eben jetzt bloß formal gewesen. Ne? Und Schelling ist der Ansicht, dass man aus diesem Satz eigentlich auch schon auf das Prinzip schließen könnte. Ne? Das ist der Weg, den Fichte eingeschlagen hat in seiner Wissenschaftslehre, dass er bei ASA beginnt und dann von dort her gleich das Prinzip erschließt. Wir haben gesehen, am Anfang sagt Schelling, man kann das auf verschiedene Weise beweisen. Das ist der erste Absatz, der zweite Absatz, ne? Diese Deduktion kann auf verschiedene Art geführt werden und er wählt halt die, die ihm selbst die günstigste erscheint. Ne? Und das Ganze hat er ja von Fichte. Ne? Das ist ja vor Fichte überhaupt noch nicht aufgetreten, dieser Versuch, das Ich in der Weise zum Prinzip zu machen. Bei Kant ist es nur scheinbar so, in Wirklichkeit ist es nicht so. Ne? Die Idealisten haben es dann so interpretiert, aber der hat eigentlich ganz was anderes gemacht, der Kant. Obwohl er da schon gewisse Weichen gestellt hat für dieses Missverständnis. Ne? Aber jedenfalls Fichte hat das dann ausgeführt und der ist dann so ähnlich vorgegangen wie in dem Punkt A der Erläuterungen. In jedem identischen Satz wird das Denken mit sich selbst verglichen, was aber ohne Zweifel durch einen Denkakt geschieht. Ne? Also wir haben es hier nicht bloß mit A und A zu tun, in diesem Satz, sondern wir haben es immer auch mit etwas zu tun, was dieses A miteinander vergleicht. Der Denkakt als solcher ist vorausgesetzt. Ja? Und das ist auch der Hinweis von Fichte. Ja? Und in diesem A ist A, in diesem Gleichsetzen der beiden A, wird sich das vorausgesetzte Ich selber seiner Identität bewusst. Denn die beiden A sind ja verschieden. Man kann es ja gar nicht gleichsetzen. Wenn man nur A sagt, kann man den Satz der Identität nicht ausdrücken. Man muss also die Differenz annehmen. Das Gleichzeichen hat zwei Seiten. Das A muss zerrissen werden in zwei A. Ja? Sonst lässt sich gar nicht ausdrücken. Und dieses Zerreißen heißt aber, die Identität als solche ist eigentlich überhaupt nie wirklich sichtbar oder vorhanden. Ne? Da sind immer zwei da. Die Identität muss eigentlich hineingelegt werden, hineingedacht werden. Ja? Und zwar legt das Ich selber seine eigene Identität hinein. Weil das Ich, das dieses Urteil fällt, ist natürlich in beiden A dasselbe. Das Ich denkt das eine A ebenso wie das andere, sonst kann das ja nicht gleichsetzen. Auch wenn es zerreißen muss und um in dieser Weise konkret den Satz der Identität überhaupt zu formulieren. Ja? Es muss beides zerteilen, aber es ist das eine Ich, das das macht und das zugleich auch wieder die Identität behauptet von den beiden. Beide A werden als identisch gedacht. Ja? Und das heißt aber jetzt, dass das Ich eigentlich seine eigene Identität hier denkt. Die eigene Identität heißt nicht A, sondern die heißt dem Ich bin Ich. Oder Ich ist gleich Ich. Ja? Das Ich ist dasselbe. Das Ich weiß sich selbst als es selbst. Ja? Und daher können wir eben von so einem identischen Satz her gleich rückschließen auf den vorausgesetzten Denkakt, der hier eigentlich sich selber weiß, als identisch in seinen Inhalten. Ja? Oder eigentlich sogar unabhängig von den Inhalten, über die Inhalte hinaus, ja? Weiß er sich als dasselbe Denken. Und dann geht es ein bisschen rätselhaft weiter. Ich werde Ihnen das kurz erläutern, was da gemeint ist. Also dass dieser, das, was sich selbst zum Objekt wird, im vorausgesetzten Denkakt, sagt Schelling hier, ist eben das Selbstbewusstsein. Und dann kommt so der Hinweis noch auf Kant und auch auf Fichte oder eben auf die besprochene Sache hier, wie man aus einem Satz der Logik, bloß als einem solchen etwas Reelles herausgraben könne, ist freilich nicht einzusehen. Ja? Das haben wir vorher schon gesagt, entweder formal oder empirisch, aber aus dem bloß Formalen können wir nichts Empirisches herausholen. Ja? Nichts Reelles, das bleibt immer formal. Also das geht nicht. Wohl aber kann man einsehen, wie man durch Reflexion auf den Denkakt in diesem Satze etwas Reelles finden könne. Ja? Gehen wir mal zuerst auf das ein. Wir haben gesehen, der Denkakt als solcher, der ist ja vorausgesetzt. Der Denkakt als solcher, der schafft ja jetzt den Satz der Identität. Ne? Der schafft ja auch irgendwelche zwei Inhalte, die miteinander verglichen werden. Das ist ein wirkliches Denken und das ist überhaupt der Grund von allem Sein und Erkennen. Ja? In dem fällt ja Sein und Erkennen zusammen und deswegen ist der Denkakt als solcher nicht bloß formal logisch. Das ist der Grund für alle logischen Aussagen, ja? Und auch für empirische Aussagen. Also der hat ein Sein. Und daher kann man vom logischen Satz jetzt, wenn man auf den Denkakt schließt, kann man auf was Reelles schließen. Ja? Und zugleich ist für Schelling so, dass ja dieser Denkakt aller Erkenntnis auch der Objekte zugrunde liegt und die Objekte in eine bestimmte Form bringt und ihnen bestimmte Strukturen aufprägt. Ja? Und diese Strukturen, die an einem Gegenstand dann vorhanden sind, durch das Denken selber, die sind dann auch wieder was Reelles. Ja? Das ist auch nicht mehr bloß logisch. Und darum sagt er eben, aus logischen Funktionen des Urteils kann man Kategorien herausholen. Und das spielt jetzt wieder auf Kant an, ne? Der hat zuerst bloß logisch die Verstandestätigkeiten in formaler Art untersucht und dann hat er gesagt, wenn man es auf Gegenstände anwendet, dann sind es Kategorien. Ja? Dann sind es nicht bloß logische Urteilsformen, sondern dann sind es Kategorien, Bestimmungen der Erfahrungsgegenstände selber, die das Denken hineinlegen muss. Ne? Und darum meint auch Schelling hier, wenn man auf den Denkakt reflektiert, dann ist der ja prägend auch für die Objekte. Und daher kann man dann Reelles herausholen. Ne? Dann kann man das, was an den Gegenständen als Struktur, als Form vorhanden sein muss, weil es eben ein gedachter, ein erkannter Gegenstand ist, ne? Das kann man dann reell herausholen. Ne? Dann bleibt man nicht mehr in der formalen Logik stecken. Oder eben aus dem identischen Satz den Akt des Selbstbewusstseins selbst. Ne? Das haben wir vorher gerade gesagt, das Selbstbewusstsein als solches ist auch reell vorausgesetzt. Ne? Also das sind diese Andeutungen, sehr kurz gefasst, die Schelling hier in den Punkt A einbringt. Im Punkt B wird vor allem unterschieden noch, da wird auch deutlich, wie Schelling diese beiden Seiten denkt. Ne? Das Subjekt und das Objekt. Man soll zugleich diesen Akt vornehmen und in diesem Akt wieder auf sich reflektieren. Ja? Diesen Akt vornehmen heißt, ich weiß mich selbst. Oder ich bin ich. Ne? Und wieder darauf reflektieren heißt, dass ich selber weiß jetzt das Ich. Ja? Zuerst sind wir ein Ich und dann wissen wir dieses Ich, aber dieses Wissen vom Ich ist selber ein Ich. Ja? Also wir reflektieren auf das, was wir unmittelbar schon getan haben. Ne? Es ist nichts anderes, der Akt des Reflektierens, als das, was vorher schon passiert ist. Nämlich, dass mein Ich sind. Wir reflektieren uns selbst. Ja? Und diese beiden Seiten sind dasselbe. Sie sind zugleich unterschieden, ne? Weil das eine Subjekt, das andere Objekt ist. Aber beides sind Ich. Ja? Beides ist das gesamte Ich, ist Selbstreflexion. Also das meint er, das müsste in unserem Denken immer schon geleistet werden. Diese Reflexion auf sich selbst, die sich dann auseinanderlegt in ich auf der einen und ich auf der anderen Seite. Ja? Dieser Akt ist eine absolut freie Handlung, heißt dazu auch noch. Ja? Das wird dann später noch deutlicher ausgeführt. Und die Fertigkeit, sich in diesem Akt anzuschauen, sich als Gedachtes und als Denkendes zu unterscheiden. Ja? Das Gedachte ist das Ich, das Denkende ist auch das Ich. Man soll sich unterscheiden. Und in dieser Unterscheidung wieder als identisch anzuerkennen, diese Fertigkeit wird in der Folge beständig vorausgesetzt. Ja? Also bitte üben Sie sie, wenn Sie das Werk lesen wollen, in Gesamtheit. Ne? Ja, also hier haben Sie noch einmal Gedachtes und Denkendes. Ne? Eins ist ich und das andere ist auch ich. Beides ist gleich das ganze Ich. Ja, und hier in Punkt C weist Schelling darauf hin, dass durch dieses Selbstbewusstsein ein Begriff entsteht und das ist eben der Begriff des Ich. Ne? So wie durch jeden Denkakt ein Begriff entsteht, Sie erinnern sich, was wir am Anfang des Semesters besprochen haben, Denken und Sprache sind voneinander nicht zu trennen. Ne? Das Denken, wenn es überhaupt denkt, holt immer schon was Allgemeines heraus aus den Inhalten und kann es nur reflexiv erfassen, ne? Und indem es irgendwie erfasst und zum Inhalt macht, ist es ein Begriff. Und auf das weist hier Schelling auch hin. Und der Begriff des Selbstbewusstseins ist eben, also wenn wir das Selbstbewusstsein betätigen, dann identifizieren wir uns mit Ich. Ne? Wir beziehen uns auf uns selbst und sagen zu uns Ich oder wissen uns als Ich, ne? Auch wenn wir es nicht so wörtlich ausformulieren. Also es entsteht durch den Akt des Selbstbewusstseins der Begriff Ich. Und das Ich selber ist nichts anderes als dieses der Begriff dieses Sich-Selbst-Objekt-Werdens. Ne? Das wird dann auch in Punkt D noch einmal ausführlich besprochen. Dass das Ich eben nichts anderes ist als der Akt des Selbstbewusstseins und damit sich eben nicht auf irgendetwas anderes, auf ein äußeres Objekt beziehen, sondern eben auf sich. Man hat nur sich selbst zum Objekt. Ne? Das Selbst zeigt schon, dass in der Differenz, wenn das Subjekt ein Objekt hat, dass in dieser Differenz zugleich eine Identität ist. Ja? Es hat sich selbst zum Objekt. Also das Ich ist nichts anderes als dieser Akt überhaupt, sich zu wissen. Bei einem Objekt könnte man noch rätseln, ob der Begriff und der Gegenstand wirklich übereinstimmen, ne, ob eins dem anderen entspricht, weil da haben wir ja was anderes bei uns, ne, da müsste man dann eben erst ableiten, dass das wirklich eine wahre Erkenntnis ist, aber im Begriff des Ich ist es ganz klar, dass hier Subjekt und Objekt dasselbe sein müssen. Da braucht man gar keinen eigenen Beweis, sagt er, weil das Ich bedeutet ja, dass ich mich selbst zum Objekt habe, ne. Da muss ja Subjekt und Objekt dasselbe sein, weil sonst ist überhaupt kein Ich. Also im Begriff des Ich ist es notwendigerweise eine Identität von Subjekt und Objekt. Ist absolut eins, der Begriff des Ich und das Ich selber. Ne? Weil in dieser Begriff nichts anderes ist, als das, was rauskommt, wenn ich mich selbst weiß. Daher ist das völlige Identität beides. Im nächsten Absatz heißt dann, es ist hier also jene ursprüngliche Identität des Denkens und des Objekts. Also Subjekt, Objekt könnte man auch sagen. Ne? Das Denken und sein Gegenstand. Wie bei Descartes, das Ich denke, ne, ist sich seiner selbst vollkommen gewiss. Das wird hier aber noch einmal viel deutlicher herausgearbeitet. Des Erscheinens und Seins, ne, mit Erscheinen meint er eigentlich Erkennen. Ne? Es erscheint mir etwas, ich habe etwas für mich, ich weiß etwas, ich erkenne etwas. Also Erkennen und Sein ist vollkommen identisch, vollkommen ursprünglich identisch. Das ist die ursprünglichste Identität, nicht im Nachhinein irgendwo aus anderen verschiedenen Inhalten erst heraus abstrahiert, sondern das ist die Grundlage, die identische Grundlage für alles. Und bedarf keines Beweises. Ja?
Also, wenn ich das denke, also wenn man denkt, das Begriff Ich, das heißt, der Subjekt denkt dann Ich und macht im Objekt gleichzeitig, die Subjekt wird mit Objekt gleich, identisch. Aber das in einer nur formalen Ebene, nur ohne Inhalt.
Ja.
Also, wenn man auch Inhalt hineinzieht,
ja.
Wie wird das ausgehen?
Naja, für Schelling, das zeigt sich dann auch im Weiteren diese Erläuterungen schon, also, ist es so, dass das Ich sich dann aus seinem Selbstbezug die Inhalte schafft. Ja? Nicht wir als begrenztes, endliches Ich, sondern dieses vorausgesetzte, absolute Ich, mit dem wir durch unser Denken ja nur in Berührung kommen, beziehungsweise dass wir eben durch unser Denken, durch diese Selbstreflexion einmal erfassen können, ja? Dieses absolute Ich ist etwas, was sich selbst dann auch auseinanderlegt, differenziert. Ja?
Wo ist das absolute Ich?
Überall. Okay. Das ist der Grund von allem. Ja? Sie werden es auch dann hier an einigen Bemerkungen sehen. Es ist der Grund vor allem der Natur auch. Ja?
Nach Schelling.
Nach Schelling. Ich versuche seine Position einzunehmen. Ja? Abgesehen von kleinen kritischen Hinweisen vielleicht. Ne? Also nach Schelling sind wir hier in einem Prinzip, aus dem die gesamte Natur sich entwickelt.
Ja? Das ist die absolute.
Ja? Und erst durch die Natur hindurch, weil sie eben von so einem geistigen Prinzip gesetzt ist, entsteht durch die Natur hindurch dann wieder ein Wesen, das auch Reflexion hat. Ja? Der Mensch. Ja? Also durch die Natur hindurch kommt dann der Geist wieder zu sich. Im Menschen. Ja? Weil die Natur eben schon geistig ist. Absoluter Idealismus. Ne? Also, vielfach die Hinweise immer wieder, dass das Ich eben nichts anderes ist, als dieses sich zum Objekt werdende Denken. Ne? Dieses sich auf sich beziehendes Denkens. Ein Akt des Selbstbewusstseins, der mit Freiheit vollzogen werden muss. Und dann kommt der Hinweis eben, ein Unterschied zum empirischen Ich. Ja? Das empirische Ich ist eben ein Bewusstsein, das an den Vorstellungen von Objekten fortläuft. Man hat also bestimmte empirische Inhalte und weiß dann von all denen, wo man verschiedene Bewegungen im Bewusstsein macht, man weiß, dass alle diese Inhalte zu mir gehören. Ich bin das, was alle diese Inhalte weiß. Ja? Aber das ist empirisch bezogen auf die Inhalte. Ja?
Was ich nicht ganz verstanden habe, Servet hat ja gesagt, dass dann alle Gegenstände da, also dass durch dieses Prinzip alles auf Stand steht.
Ja, ja.
Ja, aber jetzt gibt es ja 7 Milliarden Ichs auf der Welt.
Nein, nicht die verschiedenen Ichs. Ja, die entstehen erst aus der Natur. Ja? Aber die ganze Natur entsteht erst aus diesem absoluten Ich. Ja? Also, ich werde es nachher auch kritisch ein bisschen kurz andeuten. Es ist eigentlich nicht ganz nachvollziehbar. Ja? Und Schelling macht da einige Fehler, wenn er das beansprucht. Ja? Aber ich vertrete jetzt einmal nur seine Position. Ne? Wir sind eigentlich im Absoluten. Sie können auch sagen, das ist Gott, wenn Sie wollen. Ne? Und dieses Absolute schafft aus sich alles andere. Wir haben ja vorher gesagt, das Denken ist das Absolute. Ne? Wenn wir nicht drüber hinauskommen, alles, wo wir drüber hinausgehen, ist wieder nur Denken. Das Denken ist ein eigener Grund, also was wollen Sie mehr? Ne? Das ist ein Begriff von Gott, vom Absoluten. Ne? Ob man es dann Gott nennt oder nicht, ist wurscht. Es ist das äußerste absolute Prinzip, das nichts mehr über sich hat. Ne? Und aus diesem Prinzip entsteht überhaupt erst alles. Das führt er dann in dem System durch. Da entsteht zuerst die Materie, ne? Und dann entsteht aus der Materie bestimmte Differenzierungen, dann entstehen die Kräfte und alles Mögliche, ne, bis hinauf, dann entsteht der Organismus, zuerst nur das Anorganische, dann das Organische, und dann eben entsteht aus dem Organischen auch der Mensch mit seiner Selbstreflexion. Ja? Und das ist dann die weitere Entwicklung, da entsteht dann draußen Praxis und Gesellschaft, ne, Geschichtsprozess und so weiter. Ja? Also wird schrittweise alles aus dem entwickelt. Immer das Frühere ist die Grundlage für das Kommende. Aber letztlich ist dieses Prinzip des sich auf sich Beziehens das, was alles vorantreibt. Ja?
Ja, bitte. Welches Interesse hat denn das Absolut überhaupt, die Materie zu schaffen?
Ja, das ist jetzt schon eine sehr persönliche Frage ans Absolut. Das ist eigentlich, ja, das Absolute muss kein Interesse mehr haben. Es ist einfach für Schelling, ist es einfach dieser Prozess. Er geht ja im Grunde genommen schon vom Endlichen aus und vom Faktum, dass es Endliches gibt. Und schließt dann zurück auf das Prinzip und zeigt, dass aus dem und nur aus dem alles andere entstehen kann.
Es gibt jetzt nicht so irgendein Telos in dem ganzen
Prinzip. Naja, das kommt erst beim späten Schelling dann raus. Der Schelling ist ein Philosoph, der ziemlich viele verschiedene Systeme aufgestellt hat und immer wieder Schwenks gemacht hat. Und als in seiner Spätzeit hat er dann über diese Art von Philosophie, die ich jetzt da schildere, hinaus noch ein Sein angesetzt und über dieses Sein hinaus noch einen freien Gott. Ja? In Schritten. Da hat er die Freiheit Gottes dann wirklich retten wollen und hat diesem freien Gott zugestanden, dass er einfach die Welt setzen kann oder nicht. Ja? Aus Freiheit. Faktum ist aber, dass er sie gesetzt hat. Ja? Und wenn er sie gesetzt hat, dann ist der Sinn dieser Welt nichts anderes, als dass dieses Heraustreten aus Gott wieder zurückgenommen wird. Also dass die Welt sich wieder zu ihm hin entwickelt. Ja? Das war eigentlich wieder der Sinn der Welt. Ja? Und die Absichten Gottes, die sind in seiner Freiheit verborgen. Genauer kann man es nicht sagen. Ne? Aber Sie haben schon recht, man müsste an das Absolute auch immer wieder die Sinnfrage stellen. Ne? Wozu soll das gut sein? Ne? Natürlich, das Absolute als solches dürfte eigentlich nur der Sinn für das Endliche sein. Ne? Es müsste einfach der Sinn selbst sein. Indem es ist, muss es erfüllt werden. Ne? Wenn es über sich hinaus noch einen Sinn braucht, dann wird es problematisch. Dann wird es so ein Gott wie bei Leibniz. Ne? Der dann behauptet, der Gott muss sich nach der Idee des Guten richten. Ne? Und nach dem entwickelt er dann die beste Welt. Aber es sind Themen, die natürlich in der Philosophie überall herumgeistern. Ne? Also jedenfalls vom bestimmten empirischen Selbstbewusstsein müssen wir das unterscheiden. Es ist eben ein Akt, wodurch ich meiner nicht mit dieser oder jener Bestimmung, sondern ursprünglich bewusst werde. Ne? Das ist schon ziemlich weit unten auf Seite 3. Und dieses Bewusstsein heißt im Gegensatz gegen jenes reines Bewusstsein oder Selbstbewusstsein kata exochen, also schlechthin. Ne? Selbstbewusstsein schlechthin. Und dann gibt er noch einen kleinen Hinweis, wie man das an sich selbst durchführen kann. Ne? Wenn man eben verschiedene Vorstellungen hat, das ist jetzt 3f, dann weiß man immer, dass die Vorstellungen zum identischen Subjekt, also zu einem selbst gehören. Und wenn man auf dieses Subjekt, auf dieses Identische dann reflektiert, dann kommt der Satz raus, ich denke. Ja? Und im Denken steckt drinnen, dass ich immer etwas denke. Ja? Ich denke irgendeinen Inhalt. Das ist aber immer noch nicht das absolute Selbstbewusstsein. Ja? Sondern ich muss dann übergehen zu dem, dass ich mein Wissen von allem Vorstellen frei mache, also von allen Inhalten frei mache. Ja? Und meines Wissens allein ursprünglich bewusst bin. Ja? Und dann folgt daraus der Satz, ich bin. Ja? Das ist nicht bloß ein Denken meiner Inhalte, sondern das ist das vorausgesetzte Sein selber. Das zugrunde liegende Sein selber, das ich dann weiß. Ja? Ich bin. Der steht höher als der Satz, ich denke, sagt er dann. Und er meint, das ist ein unendlicher Satz. Ein Satz, der nicht ein wirkliches bestimmtes Prädikat hat, weil sonst wäre er schon eingeschränkt, ne? Sonst wäre dieses Ich schon eingeschränkt, sondern es ist ein Satz, der die Position einer Unendlichkeit möglicher Prädikate ist. Die Position einer Unendlichkeit möglicher Prädikate, das heißt, hier ist etwas wirklich gesetzt, Position, ne? Ponere. Es ist wirklich gesetzt als die Möglichkeit sämtlicher Prädikate, die überhaupt inhaltlich auftreten können. Ja? Und das ist der gesamte Seinsgrund für alles. Und zugleich Erkenntnisgrund, ne? Wenn man das, was ist, halt auch dann unterscheiden und erkennen kann. Ja?
Also, was ist dann der Unterschied zwischen das Ich und Wir?
Ja?
Wenn ich sage, wenn man sagt, ich bin irgendwo,
ja,
ich denke.
Ja.
Und wenn man sagt, wir denken.
Ja, wir können ja nie gemeinsam denken, in dem Sinn, dass wir denselben Denkakt ausüben. Das muss jedes Ich selber machen. Das kann man nicht delegieren oder aufteilen. Ja? Man kann sich nur, wenn man schon so weit ist, durch die Natur hindurch zu verschiedenen Menschen gekommen ist, dann kann man sich einigen auf gewisse Aussagen. Ja? Weil eben dasselbe Prinzip in allen Menschen realisiert ist und im Denken aller Menschen. Ja? Da kann man sich auch auf bestimmte Sachen einigen, wenn man einsieht, so ist es eben. Ja? Zum Beispiel, dass wir ein selbstreflexives Wesen sind. Ja? Trotzdem muss jedes Ich seinen eigenen Denkakt ausüben. Das kann nicht jemand anderer für sie machen. Ja?
Also wir denken.
Wenn wir denken, gemeinsam müssen wir immer kommunizieren. Ja? Aus der Getrenntheit wieder eine Verbindung herstellen. Also wir können nicht nachvollziehen, gemeinsam jetzt diesen absoluten Denkakt. Ne? Dass wir da in eins zusammenfallen würden, dann sind wir wieder der Gott. Ja? Das geht nicht, natürlich. Ja, aber es geht prinzipiell nicht. Ne? Danke, Frank. Gut. Im nächsten Punkt geht es vor allem darum, dass das Ich kein Ding ist. Ja? Kein Ding, kein Objekt. Denn wenn es ein Objekt wäre, also das ist der Punkt E jetzt, dann würde es ja nicht von sich selbst wissen, sondern würde es von etwas anderem gewusst werden. Ja? Dann wäre es Gegenstand für ein Subjekt, eben was außer ihm ist. Ja? Also das Ich selber kann kein solches Objekt sein. Sondern es ist, wenn es überhaupt Objekt ist, dann nur Objekt für sich selbst. Ja? Objekt ist es nur im eigenen Wissen. Und dann ist es eben erst Ich, wenn es Objekt im eigenen Wissen ist. Ja? Also jedenfalls die Abgrenzung gegen alles, was außerhalb des Ich an materiellen Dingen, an Objekten, an Gegenständen, an sinnlichen Materialien vorhanden ist. Ja? Das Nicht-Ich, was Nicht-Ich ist, was ursprünglich Objekt ist, ist immer nur ein Erkanntes, nie ein Erkennendes. Ja? Es bezieht sich nie auf sich selbst und in dem Sinn, sagt er dann, ist die Materie eben selbstlos, weil sie sich eben nicht selber erkennt. Ja? Sie hat kein Selbst, sie hat kein Selbstbewusstsein, kein Wissen von sich selbst. Ja, und dann sind wir schon bei Punkt F. Und da folgt er aus dem noch ein bisschen was. Ne? Das Ich ist kein Ding, keine Sache und es hat daher kein anderes Prädikat als das Selbstbewusstsein. Es hat kein bestimmtes Prädikat, denn sonst müsste es ja von einem anderen her in bestimmter Weise erkannt werden. Ne? Es ist aber nur Selbstbezug und das Einzige, was es davon weiß, ist eben das Selbstbewusstsein selbst. Ne? Dass es Ich ist. Da ist kein bestimmtes Prädikat drin. Und dann eben hier auch wieder der Hinweis auf das höchste Prinzip. Es ist ja höchstes Prinzip, ne? Und daher kann es nicht von einem anderen gewusst werden. Da würde ja es noch einen Erkenntnisgrund über sich haben, ein Subjekt, für das es Objekt ist. Ne? Und das würde dem höchsten Prinzip widersprechen. Es muss also auch für uns, bitte, ja.
Bitte. Ich habe eine Frage, aber es ist gerade der Winter mit dem Objekt. Also ja. Das Selbstbewusstsein, das absolute Ich, ist das höchste Prinzip.
Ja.
Aber jeder einzelne Mensch hat die Fähigkeit,
ja,
selbst das absolute Ich zu wissen.
Ja, ja.
Ist denn nicht dieses höchste Prinzip wieder ein Objekt des Wissens jedes Individuums?
Naja, schon, aber nur, wenn Sie dieses Selbstwissen des höchsten Prinzips vollziehen, dann ist es für jedes Ich dasselbe. Ja? Es bleiben zwar die Ich verschieden, Sie können es nachvollziehen und ich kann es nachvollziehen, ja? Getrennt, aber der Gegenstand, den wir da herstellen, der ist derselbe, weil er ja noch gar keine unterscheidenden Prädikate hat. Ja? Es kommen alle zu demselben Prinzip. Das heißt nicht, dass Sie jetzt in eins zusammenfallen, sondern in Ihrer Differenz bleiben Sie bestehen, ja? Aber Sie beziehen sich auf dasselbe Grundprinzip.
Und das Vernunft?
Ja, Vernunft wäre das Denken selber. Ne? Aber Sie werden dann gleich sehen, bei Schelling ist dieses Wissen vom Grundprinzip nicht Vernunft. Sondern er sagt, das ist ja nur ein unmittelbarer Vollzug. Vernunft ist ja ein schrittweises Ableiten. Ne? Jedenfalls von Kant her die Terminologie. Aber Sie müssen aufpassen, man kann schlecht mit Worten philosophieren. Ne? Dass man einfach sagt, das ist das, einfach ein Wort hinschmeißt. es geht immer darum, welcher Gedankengang dahinter steht. Ja? Und wenn Sie die Gedanken dann nachvollziehen können, dann können Sie sagen, von mir aus bestimme ich dieses Wort so und so. Ja? Es folgt mir aus diesem Gedankengang. Ja? Bei einem anderen System und bei einem anderen Denker müssen Sie es wieder anders bestimmen, weil ein anderer Gedankengang dahinter steht. Ja? Also mit bloßen Worten lässt sich nicht wirklich philosophieren, das bleibt höchst oberflächlich. Ja?
Entschuldigung, also ja? Ich glaube, dass der Widerspruch da eigentlich daraus entsteht, dass Schelling einen Fehler macht, dass er glaubt, dass zuerst das Denken ist und aus dem Denken das Ich entsteht, weil er sagt es ja selber in seiner, ja? in seiner Aussage, dass aus dem Denken heraus das Ich entsteht.
Na?
Und das, naja, hat es aber so gesagt, dass das ist das Ich bin der Satz nach dem Satz Ich denke steht. Dass der höher steht.
Nein. Der Satz Ich bin bedeutet ja trotzdem, dass das Ich ein Sich-Wissen ist. Oder ja, eben ein Denken.
Ich kann ja nicht denken überhaupt, ohne Ich bin zu
ja, eben.
Vergegenwärtigen.
Das muss das
ja
sind
vorher passieren.
Nein.
Das ist ja nicht das Denken,
nein.
sondern das Ich eigentlich.
Das ist eben bei Schelling gerade überwunden, diese Problematik, weil er sagt, im Ich fällt alles zusammen. Das Ich ist und weiß sich zugleich. Und nur dadurch, dass es sich weiß, ist es auch.
Ja, wer ja? sagt ja, dass es erst dadurch, dass es denkt, wird es zu Ich?
Nein, der Unterschied ist ein anderer. Das Ich denke meint, wenn ich bezogen bin auf bestimmte Inhalte.
Genau, ja?
Dann kann ich sagen, von diesen Inhalten her bin dasselbe Subjekt, das die verschiedenen Inhalte hat.
Aber wie ja? soll ich denn das ohne Ich schon machen? Wie soll ich denn mir etwas, wie soll ich denn sagen, ich denke, das ist eine Tafel, wenn ich überhaupt...
Freilich, da können Sie weiter reflektieren, können sagen, diesem Ich denke, verschiedene Inhalte, ist vorausgesetzt, dieses ursprüngliche Ich bin. Oder Ich ist Ich.
Ja, ich muss ja? es ja wissen, um zu denken. Es reicht ja nicht, dass ich es bin.
Ja, aber im Ich steckt es drin. Im Ich steckt das Wissen drin. Ja? Es geht ihm hier an der Stelle darum, dass er einen Unterschied macht zwischen dem endlichen Denken, dem endlichen Ich, das auf seine Inhalte bezogen ist, und dem Ich, das selber in sich sein und Wissen identisch ist. Da braucht er nur mehr sagen Ich. Ja? Da steckt das Wissen von sich schon drinnen. Und dazu sagt er hier noch in Abgrenzung gegen Ich denke, weil das fürs Endliche reserviert ist, sagt er dazu Ich bin. Also ich bin der Grund, der absolute Grund für alles. Ja, dieses Ich, das Ich bin, sagt, ist nur mehr das Absolute selber. Also hier dürfen Sie nicht sowas ableiten, dass das eine vorher und nachher ist im Ich selber. Ne? Weil das Ich ist denn nicht ein bloßes Sein. Da wäre es ein Objekt. Ja?
Es ist auch ein Sein. Ne?
Naja, eben, aber es ist identisch mit seinem Wissen. Es ist nur Sein, wenn es sich selber weiß. Sonst ist es nicht Ich. Ne?
Genau, es muss das Ich sein, bevor es überhaupt denken kann.
Nein, das ist es, das Ich ist zugleich Denken. Ja? Sie können ja sagen, das Wissen von sich selbst kann ja etwas nichts sein. Ne? Das ist für Schelling schon mit drinnen. Obwohl er es dann noch ein bisschen differenziert und sagt, welche Art von Denken das eigentlich ist. Ne? Da werden wir gleich dazu kommen noch. Aber solche Gegensätze dürfen Sie ins Ich nicht mehr hineinlegen. Das ist die Vermittlung aller Gegensätze.
Ich würde sagen, es ist das erste Denken, das erste Ich.
Ja, ja, das erste Ich ist eben zugleich auch Wissen.
Ich kann kein Denken, ne? Ohne den Denken, dass ich nicht bin.
Ja, ja, sicher, haben Sie schon recht. Ohne dieses vorausgesetzte Absolute gibt es auch kein endliches Ich. Ne?
Das ist eigentlich auch das Prinzip. Und das ist ja eigentlich auch das, was allen Menschen gleich ist.
Ja, ja, ganz genau.
Denken, dass sie sind, weil ohne das können sie nicht denken.
Ja, ja, aber trotzdem ist der Unterschied zwischen den vielen Ichen, die es gibt, ne? und dem einen Grundprinzip Ich.
Genau.
Ja, gut, sind wir uns eh einig. Gut, wo waren wir denn jetzt überhaupt? Bei F, ne? Ja, bei F. Ne? Also jedenfalls, dieses Ich ist kein Ding, sondern es ist ein Wissen, das nur durch den Akt der Freiheit Objekt seiner selbst wird. Ne? Also da geht er auch auf diese Selbstsetzung ein. Aber auch wieder nur so ein kleiner Hinweis, ich glaube, das kommt dann nachher noch genauer. Und nur mal wieder die Abgrenzung gegen die Dingheit. Ne? Das ist eben unbedingt und deswegen kann es kein Ding sein. Weil ein Ding ist nicht unbedingt, sondern immer Gegenstand für ein Subjekt. Ne? Das ist schon ein gewusstes, ein gedachtes, ein erkanntes. Und daher ist auch die Materie als das rein Objektive, ne? als nur Objektives, als bloßes Sein ohne Erkennen, sagt er, ist bloßer Schein. Und zwar sowohl für die Naturwissenschaft, wobei eigentlich die Naturphilosophie meint, das ist nicht so ganz genau abzugrenzen, als auch für die Transzendentalphilosophie. Wir können nicht, oder er kann nicht von seiner Systematik her bei einem Objektiven beginnen. Ja? Weil ein Objektives ist immer Objekt für ein Subjekt und hat schon die Spannung in sich und ist schon begrenzt. Ja, da ist schon eins am anderen begrenzt. Das rein Objektive, das nur Objektiv wäre, ist ein bloßer Schein. Sondern zusammenhängt beides immer nur im Ich selber. Ja? In diesem absoluten Ich, da ist Subjekt und Objekt wirklich identisch. Nur dort kann man das finden. Also nur das Ich selber ist etwas, was nicht als Ding gedacht werden kann. Ja? Sondern das nur Objekt für sich ist, aber nicht äußeres, ursprüngliches Objekt. So viel zum Punkt F. Ja, jetzt geht es um die Bestimmung, welche Art des Wissens das jetzt eigentlich ist. Ja? Und da distanziert er eben auch das Denken in diesem Prinzip selber. Ja? Man kann natürlich sagen, bis wir dorthin kommen, bis wir das kapiert haben, was wir da tun sollen, ne, ist es schon ein Denken. Aber wir werden auch sehen, auch das relativiert er. Nämlich, es ist ein absolut freies Wissen. Das ist das eine. Ne? Da hat er unter dem Punkt G noch zwei Unterteilungen. Welcher Art dieses Wissen? Ein absolut freies Wissen, und damit meint er, es ist auch kein zwingender Gedankengang dahinter, ne, der uns dorthin führt, sondern es ist etwas, was unmittelbar weiß. Ja? Das Ich weiß sich selbst unmittelbar. Es hat keine Vermittlung dazwischen, keine Schritte, nicht? Dass es erst auf sich draufkommt, ah hoppla, da bin ich ja. Nicht? Sondern es selber ist schon als Ich, als Wissen von sich selbst vorausgesetzt. Unmittelbar auf sich selbst bezogen. Und das nennt er dann eben ein Anschauen. Es ist in dem Sinn nicht ein vermitteltes Denken, wie er da sagt, ganz unten Seite 4, Beweise, Schlüsse, Vermittlung durch Begriffe und so weiter, das fällt alles weg. Ne? Sondern es bezieht sich unmittelbar auf sich selbst. Und ein unmittelbares Erkennen ist eben nicht begrifflich diskursiv, ne? Sondern ist Anschauen. Und daher zieht er da den Begriff der Anschauung heran. Und in diesem Anschauen, wo das Ich sich auf sich selbst bezieht, ist es zugleich ein Produzieren seiner selbst. Das Aspekt haben wir schon vorher genannt, es schafft sich selbst, dieses Anschauen. Es ist ein Anschauen, wo das Produzierende und das Produzierte identisch sind. Es bringt sich selbst hervor. Und das nennt er dann eben eine intellektuelle Anschauung, im Unterschied zur sinnlichen Anschauung. Also rein geistig, wir sind da im obersten geistigen Prinzip und das ist unmittelbar auf sich selbst bezogen. Das ist eine intellektuelle Anschauung. Weil das Ich eben nur dadurch entsteht, dass es von sich weiß. Das wird dann noch einmal auf Seite 5 ist das der dritte Absatz, wo das dann genauer steht. Und diese intellektuelle Anschauung, sagt er dann im vierten Absatz, ist das Organ alles transzendentalen Denkens. Ja? Also das, wie hat am Anfang schon gesagt, diese Fähigkeit setzt jetzt überall voraus, dass wir uns selber reflektieren, ne? Dass wir in dieser Selbstreflexion aufs Prinzip selber kommen. Ne? Und das ist jetzt das Organ aller transzendentalen Gedankengänge, weil aus dem dann alles abgeleitet wird. Ne? Aus diesem Prinzip. Es ist Identität und Differenz zugleich, es legt sich auseinander in verschiedene Inhalte und verbindet die Inhalte wieder durch seine eigene Identität. Ja? Und trennt sie wieder auf und so weiter. Das ist ein endloser Prozess dann für Schell. Aber da ist immer vorausgesetzt diese Selbstreflexion, das Wissen vom Prinzip. Ja? Das Produzieren ist identisch mit dem Produzierten. Und das Anschauen, ne, das ist zugleich damit verbunden, es ist eben selbst das Anschauen. Ja, das wird dann eigentlich nur in verschiedenen Varianten noch einmal durchgesprochen in den Punkt G. Ne. Also geht es vor allem um dieses Anschauen. Der vergleicht das auch noch mit der Geometrie. Ne. In der Geometrie ist es auch so, dass man sich die Gegenstände durch Anschauen schaffen muss. Ja, und der Raum als solches vorausgesetzt und man schränkt den ein und hat dann bestimmte Inhalte im Raum und ebenso dieses Ich als solches ist vorausgesetzt und dann schränkt man es ein und dann kommt man zu den Inhalten der Welt. Ja, Also im Ich ist man so ähnlich fundiert wie bei der Geometrie im Raum, ne, in der Vorstellung des unendlichen Raumes. Jeder geometrische Gegenstand ist eine Einschränkung dieses Raumes. Ne? Und so ist jeder transzendentalphilosophische Gegenstand für Schelling eine Einschränkung dieses absoluten Ich. Ja, und dann im Punkt H geht es vor allem um diese Freiheit. Ne? Um diese Freiheit des Handelns im Ich. Wir haben das insofern schon erwähnt, als wir gesagt haben, das Ich muss sich natürlich selber denken. Man kann es nicht an andere delegieren. Ne? Jedes Ich muss diese Reflexion in sich selbst vollbringen. Muss sich selbst von seinen Inhalten einmal ablösen, wie es vorher gesagt hat, und auf seine eigene vorausgesetzte Denktätigkeit reflektieren. Ne? Ein absolut freies Handeln, und deswegen, wie wir vorher gesehen haben, kann es auch keine Ableitung oder Demonstration oder Beweisführung dafür geben, ne? Für diese Handlung. Sondern diese Handlung müssen wir tun. Und wir können höchstens von außen dazu aufgefordert werden, sie zu tun. Ja? Und daher ist diese Setzung des Ich oder dieser Akt des Selbstbewusstseins ist ein Postulat für Schelling. Ja? Postulat ist eine Aufforderung, etwas zu tun. Und das führt er dann eben an gegen solche Leute wie zum Beispiel Reinhold, ne? Das ist ein Philosoph zwischen Kant und Fichte drinnen, ja, der hat sich eben mit beiden auseinandergesetzt und ist dann auch auf ein Theorem gekommen, auf einen Satz des Bewusstseins, von dem er das alles ableiten wollte. Und dagegen stellt sich Schelling jetzt hier, er sagt, die Transzendentalphilosophie geht nicht von einem bestimmten Theorem aus, das ja eine Aussage über etwas ist, sondern sie geht von einem freien Handeln aus. Von dieser freien Handlung, dass ich sich auf sich selbst bezieht. Ja? Dass ich das nachvollziehe in mir selbst. Und daher kann dieses Handeln nur postuliert werden. Man kann aufgefordert werden, es zu vollziehen. Ja? Und das vergleicht er dann eben auch mit der Geometrie. In der Geometrie gibt es natürlich auch Postulate. Ja? Man soll eine gerade Linie ziehen oder sonst irgendwas. Ja? Das sind Aufforderungen, die man selber durchführen muss. Und genauso meint er eben, wie man die gerade Linie nicht, oder ist das an einer anderen Stelle hier, die gerade Linie ja nicht wirklich erkennen, also nicht wirklich sehen kann, ne? Weil keine gezogene Linie wirklich gerade ist, sondern man misst sie nur an der eigenen Vorstellung von einer absoluten Geradheit. Ne? So ist es auch hier, dass man eben die Inhalte nicht äußerlich erkennen kann, eben speziell das Ich, sondern man muss es selber leisten, in sich selbst. Man muss es selber vollbringen. Und daher ist es ein Postulat. Und das Objekt dieses Postulats ist das Ich überhaupt als Produzieren seiner selbst. Ja, das kommt hier da unten schon auf Seite 6, da, was das Ich sei, ist eben deswegen so wenig demonstrabel, als was die Linie sei. Ja? Da haben Sie diese Thematik. Das ist der vorletzte Absatz von Punkt H. Also was das Ich sei, erfährt man nur dadurch, dass man es hervorbringt. Und dann ist es die Identität des Seins und des Produzierens. Ne? Es produziert sich selbst. Bitte,
ja. Wo entsteht jetzt diese Freiheit des Handelns? Weil das ist ja, also es ist ja keine Freiheit dahinter, dass ich sich selbst denken muss, wie das ist und so weiter.
Ja, da haben Sie schon recht. In diesem absoluten Prinzip ist Freiheit nicht in dem Sinn, dass man jetzt eine Auswahl hat, man kann das oder jenes tun. Es gibt Möglichkeiten, das ist gar nicht der Fall. Sondern im Absoluten ist die Freiheit zugleich Notwendigkeit. Das heißt eben, die Freiheit ist das, was wesentlich getan wird, nicht von einem anderen her, sondern einfach aus einem selbst. Ja? Was einem selbst vollkommen entspricht. Und im höchsten Prinzip gibt es ja kein anderes daneben. Ja? Da gibt es nur das, was diesem Prinzip selbst vollkommen entspricht. Da ist man nicht bedingt durch anderes. Sie könnten ja statt Freiheit jetzt Unbedingtheit sagen. Ja? Man ist nicht abhängig von anderem, sondern man ist ganz das, was man selbst ist. Und das meint Freiheit. Also Freiheit eher von anderen, von äußeren Einflüssen. Nicht so, dass man wählen kann und gustieren kann. Ne? Im Absoluten ist es eben die Notwendigkeit, dass es ohne Hindernisse wirklich sich selbst realisiert, ohne Einfluss von außen. Ja? Das fällt dann zusammen im Absoluten, die Freiheit und die Notwendigkeit. Ja, jetzt haben wir noch den Punkt I. Das Ich ist sein eigenes Produkt, ne? Identität zwischen dem Produzierenden und dem Produzierten. Da kommt es dann ganz deutlich raus, dass das dann sich im Satz Ich ist Ich formuliert. Ne? Und dass dieser Satz dann eigentlich der Grundsatz der Philosophie ist, ne? Der Transzendentalphilosophie. Also wenn wir schon einen Grundsatz brauchen oder aus diesem Ich ihn ableiten, dann ist es der Grundsatz Ich ist gleich Ich. Ja? Das wird hier formuliert. Und hier wird Entgegengesetztes gleichgesetzt, sagt Shelley. Ja? Es ist nicht eine bloße Tautologie oder Identität, sondern das eine ist das Produzierende und das andere ist das Produzierte. Das eine ist das Subjekt, das andere ist das Objekt. Ja? Und in diesem Gegensatz ist also eine Synthese, es ist etwas anderes drinnen und trotzdem ist es identisch. Und das ist auch der Unterschied zu dem Satz A ist A. Ne? Also auf den geht er dann noch ein. Man könnte jetzt sagen, A ist A wäre der Ausgangspunkt, aber wenn man jetzt ersetzt die Gleichheit der A dadurch, dass man sagt, man nimmt Entgegengesetzte, ne, dann wird das A ist A zum Ich ist Ich. Ja? Zum sagt, dann kann man da über, könnte man übergehen von A ist A zu diesem Ich ist Ich, nämlich wenn man nicht die Identität bloß herausnimmt, sondern auch die Differenz hineinbringt. Ne? Das eine ist dem anderen entgegengesetzt, das eine ist Subjekt, das andere Objekt. Ne? Ja?
Inwieweit kann bei Schelling dieses Ich seine Inhalte frei wählen?
Nein, es wählt überhaupt noch nichts. Nein. Und das ganze System ist auch eine notwendige Ableitung. Ne? Also im Sinne einer solchen Freiheit, dass man das eine oder das andere könnte, das ist überhaupt nicht der Fall. Das tritt erst auf im Menschen dann. Ja? Ich habe den langen Weg schon skizziert bis zum Menschen. Ne? Und im Menschen ist das dann möglich. Da sind aber auch wieder Ebenenunterschiede vorausgesetzt. Ne? Dass man auf einer bestimmten Ebene die Auswahl hat, aber drüber steht man dann doch als die frei entscheidende Person, die ihr eigenes Gesetz hat. Ne? Die dann von sich aus der Auswahl und der Handlung und bestimmten Inhalten das Gesetz geben müsste. Das moralische Gesetz auch. Ne? Nur weil, bitte? Ja, im gewissen Sinn dann verwandt mit Kant, ne, der Unterschied. Da haben Sie dann schon einen Ebenenunterschied, wo das Übergeordnete die eigentliche verbindliche Forderung stellt und das Untergeordnete aber auch seinen Einfluss hat. Ne, und von diesem eigentlichen, notwendigen, gesollten ablenken kann. Ne, und in dieser Spannung spielt sich dann eine Freiheit ab. Aber es ist die Spannung zur Endlichkeit eigentlich. Ne? Zu dem, dass ich da eben viele verschiedene, auch abweichende, sinnlose oder böse Handlungen setzen kann. Ne? Das Absolute kann das nicht. Das handelt immer gut. Sich selbst gemäß und insofern frei. Ne? Also in diesem Satz Ich ist Ich, der noch über dem Satz A ist A steht, haben wir eine ursprüngliche Duplizität in der Identität und umgekehrt. Das ist wieder eine andere Formulierung dafür, dass es hier einerseits einen Unterschied gibt zwischen Subjekt und Objekt und andererseits aber auch eine Identität zwischen beiden. Und er sagt umgekehrt, es gibt eine ursprüngliche Identität in der Duplizität. Es ist beides dasselbe, es ist beides vorhanden. Und das ist genau dieses Wunder, das er hier gefunden zu haben glaubt und von dem her alles grundlegen kann. Da geht er dann nochmal kurz ein, das ist vielleicht für den Zusammenhang mit der Naturphilosophie interessant, ich bin jetzt schon auf Seite 7, zweiter Absatz, die Naturwissenschaft, ne? Die setzt die Natur auch an als Produzierendes und Produziertes. Ne? In der Natur, die Natur selber produziert ihre Objekte, ihre Gegenstände, ihre Lebewesen und so weiter. Ne? Die sind von der Natur gemacht. Natura naturans bei Spinoza, ne? Die schaffende Natur. Aber, meint Schelling, wenn wir es nur von der Natur her betrachten, dann ist diese Identität jetzt willkürlich gesetzt. Wir sagen halt, die Natur ist dasselbe mit dem, was sie da hervorbringt. Ne? Das wird durch die Natur selbst hervorgebracht und ist selbst wieder Naturgegenstand. Ja? Aber in den Objekten als solchen ist diese Identität nicht wirklich zu fassen. Da haben wir immer schon ein Wissendes von Gewussten, nicht? Und wir interpretieren es halt dann so, und wir können auch die Identität als solche nicht wirklich fassen. Nicht? Wir können sagen, die Natur ist in sich selbst das Objekt, das wir da gerade beobachten. Nicht? Da gibt es immer Spannungen und Unterschiede. Und daher ist das willkürlich, wenn wir das gleichsetzen. Ja? Sondern die wirkliche Gleichsetzung ist nur im Selbstbewusstsein da. Da ist es notwendig, dass das Produzierende und das Produzierte dasselbe ist. Ja? Weil das Ich sich ja durch sein Wissen selber macht, selber setzt. Ja? Da gibt es keinen Unterschied. Das Ich muss sich ja selbst wissen, selbst setzen. Und sonst ist es nicht. Also hier ist die Identität von Produzierenden und Produzierten da. Und in diese Tätigkeit kann man sich nur durch Freiheit versetzen. Und wenn man die Natur so auffasst, ja, dann eigentlich nur deshalb, weil sie ursprünglich aus einer solchen Identität von Subjekt und Objekt im Ich entsteht. Ja, weil sie abgeleitet ist aus dieser ursprünglichen Identität. Weil sie selber was Geistiges ist. Ja, weil sie ein Produkt des ursprünglichen Geistes ist. Und das meint Schelling damit, wenn er dann sagt, dass die Natur als Intelligenz angenommen wird. Ja? Das ist dann das Ende vom Punkt, was ist der letzte? I, vom Punkt I. Ja? Der letzte Satz vom Punkt I. Die Natur als Intelligenz ist der Hinweis darauf, dass die ganze Natur aus dem Geistigen resultiert. Ja, ja, und dann der Punkt K noch ganz kurz. Das Prinzip muss natürlich auch die Aufgabe erfüllen, dass es zugleich die Form und den Inhalt hervorbringt. Ja? Und das heißt eben, die Form wäre die Identität im Satz Ich ist Ich und der Inhalt wäre eben dieses Ich, das hier hervorgebracht wird. Ja? Und dieses Ich ist eben Grundlage für alles, was an Inhalten überhaupt entstehen kann. Ja? Wir haben schon gesehen, es ist Unendlichkeit möglicher Prädikate, ne? Das ist die Grundlage für alle Differenzierungen, die später daraus werden. Und insofern ist es eben Inhalt, es bringt Inhalt hervor. Ne? Aber es bringt nicht nur den Inhalt wahllos irgendwie hervor, sondern es verbindet ihn auch gleich wieder systematisch. Ne? Das ist die Identität der Form, die sich überall durchzieht. Und das bringt das Prinzip beides hervor, weil es beides in sich hat, Inhalt und Form. Ne? Und daher steht es eben höher als der Grundsatz A ist A, der wird inhaltlich durchs Denken hervorgebracht und die Identität, die wir drin finden, wird auch durchs Denken hervorgebracht. Ne? Der Satz A ist A soll das eben demonstrieren. Denn wäre ich nicht ich, so könnte auch A nicht A sein. Ne? Und die Gleichheit, die hier in diesem Satz gesetzt wird, ist doch eine Gleichheit zwischen dem Subjekt, das urteilt, ne? Wir haben den Satz A ist A, das Subjekt, das ihn ausspricht, ist dasselbe Denken, ja, für das eine A und für das andere, und denjenigen, in welchem A als Objekt gesetzt ist. Ja, also das Denken, das sich selbst schon gleich ist, findet seine eigene Identität in den beiden verschiedenen A. Ja, dieser Unterschied ist im Denken selber dann vorhanden. Das Denken hat sich selbst zum Objekt, es weiß sich als die Identität, die dann in den Inhalt hinein interpretiert wird. Das ist dieser etwas schwierige Satz da zum Abschluss. Eine Gleichheit zwischen dem Ich als Subjekt und Objekt, zwischen dem Ich, das überhaupt das Urteilende ist, und dem Ich, das seine eigene Identität jetzt in den Objekten vorfindet, in dem, wo es sich selber hineingedacht hat, in A ist A. Also das ist nur eine kurze Erläuterung zu dem letzten Punkt. Ja, jetzt sind wir gerade einigermaßen fertig geworden. Ich werde nächstes Mal dann noch kurze Folgerungen ziehen und dann eine Zusammenfassung bringen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.